Fridays Friday heute mit einem ganz besonderen Menschen, und zwar mit der Julia Beller, bekannt unter dem Namen X-Later. So, Julia, Beauty, one for the money, two for the show. Wenn es einen Namen gibt, der mit dem Thema Beauty assoziiert wird in Deutschland, ich glaube, dann ist es deiner. Du bist heute hier bei uns im Podcast mit, ich glaube, sogar fast in deiner Heimatstadt. Wir sind nämlich heute in Köln. Wenn nicht, dann darfst du mich natürlich gerne gleich korrigieren. Ich freue mich wahnsinnig, was du hier bist, dass du hier bist. Wir werden auch gleich noch auflösen, warum genau du heute hier bei uns im Podcast bist.
Au.
Deshalb aber jetzt als allererstes Mal, ich hoffe, du bist gut angekommen und hattest schon einen angenehmen Tag, ja.
Ja, hatte ich. Und das Wetter ist gerade auch richtig schön. Also könnt ihr euch einmal vorstellen, wenn ihr diese Podcast-Folge hier gerade abhört.
Genau, also wir sitzen hier in Köln-Ehrenfeld. Das ist im Prinzip hier bei der Annika Schuh, die uns immer den Raum stellt. Vielen Dank hier nochmal ans Forum Food und Nachhaltigkeit. Super, fantastisch. In dem Fall, ja, Julia, du bist eine der relevantesten Beauty-Influencerinnen, Creatorinnen, Artists im deutschsprachigen Raum. Warst einer der ersten, wenn ich das so sagen darf. Wie kam es dazu? Erzähl mal, Mensch.
Also tatsächlich hat alles gestartet aus meinem Kinderzimmer in meiner alten Heimat. Ich komme eigentlich aus einem ganz, ganz kleinen Dörfchen in Rheinland-Pfalz, also gar nicht Köln. Ich bin erst 2015 nach Köln gezogen zum Studieren und irgendwie fühlt es sich seitdem an wie meine Heimat, weil ich hier auch nicht mehr weg möchte. Aber ja, eigentlich war der Start 2013 in den Osterferien. Mir war langweilig. Und ich habe dann einfach mal meinen Drogerie-Haul abgefilmt und dann habe ich das geschnitten, beziehungsweise damals hat mir auch noch mein damaliger Freund, also mittlerweile Ehemann, geholfen, das zu schneiden. Und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen. Also ganz simpel irgendwie, total random, ohne Hintergedanken, einfach, ja, weil ich glaube, jeder hatte komische Hobbys in den Ferien als Teenager. Und ich habe einfach schon so gesehen, dass es ein paar amerikanische Creator gab, die sich auf YouTube geschminkt haben und so. Und das habe ich mir immer ganz gerne angeguckt. Und es gab so ein, zwei Deutsche, die jetzt aber auch nicht regelmäßig Content hochgeladen haben. Das war damals noch gar kein Geschäftsmodell oder gar kein Business. Da war gar kein Gedanke dahinter. Sondern man konnte einfach Sachen hochladen. Und genauso wie manche schon auf Instagram irgendein Fitnessbild hochgeladen haben, habe ich halt einfach meinen Drogerie-Haul auf YouTube hochgeladen. Und es gab dann Views und Kommentare, auch überhaupt nicht viele, eine ganz, ganz kleine Runde waren wir da nur. Es war auch gar nicht eine richtige Community. Manchmal wurde es jemandem angezeigt, der hat halt draufgeklickt und dann was kommentiert. Aber so hat es dann angefangen. Und tatsächlich hatte ich dann am Ende der Osterferien 2000 Follower, das weiß ich noch, weil dann einfach Leute auf den Abonnieren-Button geklickt haben, den es eben auf YouTube gibt. Und dann habe ich gemerkt, okay, auch wenn die Ferien vorbei sind, vielleicht lade ich dann trotzdem noch weiter Videos hoch.
Werbung.
Stell dir vor, du öffnest eine Tüte Nachos und sagst, du bekommst nicht einfach einen Snack, sondern eine kleine Geschmacksexplosion mit Wow-Effekt. Snack King of Hot Blue ist genau das. Würzig, schön scharf, ordentlich Crunch und dann dieser Moment. Warte mal, die sind ja blau. Yep. Und zwar so auffällig, dass selbst dein Sofa zwar mal hinschaut. Aber die Farbe ist nur der Einstieg. Die Hauptrolle spielt der Geschmack. Feuchtig, intensiv und nichts für Snackschläfer. Und das Beste? Du musst nicht gleich eine Palette bestellen. Bei Utrami kannst du ganz einfach testen. Eine Packung bequem zu dir nach Hause. Also, Mut zur Schärfe, Hunger auf Farbe und ab zu Utrami. Snack King of Hot Blue. Der Snack, der Schärfe ist als deine Serienfinale.
Werbung Ende.
Okay, zunächst mal, als deine Vorwarnung ist, kann ab und zu sein, dass ich Fragen stelle, die dir vielleicht etwas ungewöhnt sind, weil du normalerweise immer im Beauty-Bereich unterwegs bist. Aber das ist bei mir und vielleicht auch bei manchen Zuhörenden hier nicht der Fall. Deshalb muss ich so nachfragen. Was bedeutet Haul? was ist das genau?
Quasi die Ausbeute wird dann da präsentiert, wenn man in die Drogerie geht, was man dort dann so mitgenommen hat, was man da so geshoppt hat. Und vor allem vor so 10 Jahren war doch alles auf YouTube sehr konsumorientiert. Das heißt, es war so das nachgefragteste Videoformat. Leute haben sich dafür interessiert, was man in der Drogerie geshoppt hat, was man vor allem auch im Fashion-Bereich geshoppt hat. Und das waren eben Videos, die sich viele Leute angeschaut haben oder nach denen auch viele gesucht haben generell. Drogerie Haul August 2014. Das waren zum Beispiel Dinge, die Menschen einfach in ihre YouTube-Suche eingegeben haben und dann einfach mal geguckt haben, was haben andere Leute da dazu hochgeladen, was gibt es aktuell so Neues in der Drogerie, und dann daraufhin basierend entschieden haben, gehe ich jetzt auch in die Drogerie, möchte ich mir das auch kaufen oder nicht. Das war eine ganz witzige und süße Dynamik, die natürlich super klein war, aber dennoch so eine winzige Bewegung.
Okay, und das heißt, einfach aus Spaß an der Sache, sagst du einfach, hey komm, machen wir jetzt mal. Da warst du irgendwo, ich schätze mal, in deinen 20ern, vielleicht so Anfang 20 irgendwo.
Ja, da war ich 17, als ich angefangen habe. Auch erst ein paar Tage nach meinem Geburtstag oder sogar, glaube ich, an meinem Geburtstag hatte ich das Video hochgeladen.
Wow. Okay, Hammer. Das heißt, das war wirklich, also ohne jeglichen kommerziellen Gedanken, schätze ich mir, mit 17 da hat man noch andere Dinge im Kopf als das große Geld oder sonst irgendwas. Und einfach dachte, hey, komm, wir machen das mal. Total geil. Und dann 2000 Abonnenten. Und dann hast du gedacht, hoppla, irgendwie ist ja lustig. Die Leute finden das gut so, oder? Also
ja. Also es war dann so, dass ich am Anfang gar kein Geld damit verdient habe. Ich glaube, bei YouTube fing es dann schon so an, dass so eine Art Monetarisierungsprogramm eingeführt wurde, dass man für YouTube-Klicks bezahlt wurde. Aber da musste man auch erstmal reinkommen. Dafür brauchte man eine bestimmte Anzahl von Abonnenten oder auch eine bestimmte Anzahl von Views, die man im Monat erreichen musste. Da war ich auch noch total entfernt von. Also ich hatte mit 17 auch kein Gewerbe oder sowas angemeldet. Also da gab es auch keine Einnahmen, da ist noch gar nichts geflossen. Sondern ich habe dann einfach so ein bisschen aus Spaß an der Freude weitergemacht. Da gab es auch noch kein Management, nichts dahinter. Das kam dann aber schon, als ich so pünktlich 18 geworden bin, habe ich wirklich ein Kleingewerbe angemeldet, weil ich dann so die ersten Einnahmen hatte. Das waren dann aber so 70 Euro im Monat. Und viele hatten eben mit 18 so einen Nebenjob. Die waren zum Beispiel an der Tankstelle oder Nachhilfe haben sie gegeben oder Zeitung ausgetragen. Und viele von meinen Freundinnen haben dann so 100 Euro oder so im Monat verdient, schon mit 18 neben der Schule. Und bei mir war das dann eben so mein ganz, ganz klassischer Nebenjob, wobei der jetzt auch nicht so lukrativ war, weil das Geld, was ich eingenommen habe, habe ich dann wieder in Drogerieprodukte gesteckt oder so, weil das war dann schon ganz toll, so zu wissen, ah ja, dann kann ich daraus ja wieder ein Video machen und das interessiert dann so ein paar. Und dann war das so ein bisschen, ja, mein Hobby mit 18, was ja auch vollkommen normal war, einfach sich viele Drogerieprodukte anschauen, mal was mitnehmen, testen, so ein Gefühl für die Marken zu bekommen. Wer hat da wirklich eine konstante, gute Performance? Wo bin ich happy? Welche Brands eher weniger? Das war wirklich schon sehr toll.
Also das kann ich mir natürlich vorstellen. Vor allem ist es einfach lustig, wenn man eigentlich nur das macht, was man schön findet und Spaß macht und dann da auch noch ein paar Euros reinkommen mit das in zum Alter. Das bei mir weiß ich auch noch. Ne? Das ist also total lustig. Wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, du warst damals noch in der Schule. Das heißt, du hattest natürlich auch noch eigentlich ein paar schulische Pflichten und hast es wahrscheinlich wirklich nur am Wochenende oder abends und nachmittags gemacht, ne?
Genau, also wirklich nur am Wochenende. Abends habe ich das auch gar nicht gemacht, weil abends war quasi das Licht zu schlecht, um irgendetwas zu filmen. Und man hatte damals noch nicht so Studioleuchten oder sowas. Das war ja wirklich ganz, ganz einfach produziert. Einfach nur eine Kamera aufgestellt, noch von meinem Papa geklaut, ohne Mikro, einfach nur irgendwas in die Kamera geredet mit ganz, ganz schlechter Tonqualität. Und dann habe ich das ja so am Wochenende gemacht, vor allem auch in den Ferien, habe ich dann auch so ein bisschen wie so vorproduziert und habe dann nebenbei die Schule gemacht, natürlich auch die Schule priorisiert. Also YouTube war da nie in so einem Umfang, dass ich gedacht habe, oh, wenn ich fertig mit der Schule bin, dann mache ich Vollzeit YouTube. Überhaupt nicht. Also es war dann ganz weit weg der Gedanke mit diesen 70 Euro im Monat.
Ja, klar.
Aber es war schon so, dass ich für mich gemerkt habe, dass es mir mehr Spaß macht. Und natürlich jeder, der kurz vorm Abi steht, der macht sich dann auch Gedanken, was möchte ich danach machen? Und dass ich dann schon überlegt habe, vielleicht mache ich etwas in die Medienrichtung. War dann natürlich auch so, wenn ich das meinen Eltern erzählt habe, waren die so ein bisschen, mach doch lieber, werd doch Anwältin oder lieber Ärztin oder sowas.
Ja.
Auch nicht schlimm, aber die waren schon so ein bisschen, und was genau macht man dann damit später beruflich? Oder es gab auch gar nicht so passende Studiengänge. Aber das war dann so ein bisschen so ein Bauchgefühl, was sich dann schon bei mir so entwickelt hatte. Und mit 2015 habe ich dann mein Abi geschrieben. Und dann war ich halt wirklich in so in so einer Phase, da wusste ich gar nicht, was sollte ich jetzt machen. Nicht schlimm, ich glaube, es ist auch vollkommen richtig, dass man sich mal so hinterfragt, dass man da mal so einen Moment kurz Ruhe und Pause findet im Leben und sich darüber Gedanken macht, was möchte man jetzt als nächsten Step gehen? Möchte man ins Ausland gehen? Möchte man irgendetwas anderes priorisieren? Und ich habe dann vor allem Social Media gemacht und mich dann eben auch zum nächsten wirklichen Semester eingeschrieben an verschiedenen Hochschulen und Universitäten und wurde dann in Köln angenommen an einer. Und mein damaliger Freund, mittlerweile Mann, also Jonas, auch in Köln. Wir wurden beide in Köln jeweils angenommen und in Wiesbaden, weil für uns war irgendwie auch klar, wir möchten zusammengehen. Also, sonst hätten wir auch irgendwie einfach gewartet oder sonst wären wir zusammen ins Ausland gegangen, aber irgendwie egal, was wir machen wollten, wir wollten es zusammen machen. Und dann hatten wir eben die Auswahl zwischen Köln und Wiesbaden, weil wir eben da beide jeweils angenommen wurden. Und dann ist es Köln geworden, weil es auch so ein bisschen näher liegt zu unserer Heimat. Und vor allem, weil ich auch wusste, dass Köln so eher die Medienhauptstadt ist. Wiesbaden ist begrenzt in den Möglichkeiten und hat mich Köln auch mehr angesprochen. Und es gab auch so die ersten Managements in Köln. Also wirklich... Ja. Dass sich dann Unternehmen darauf spezialisiert haben, Creator zu unterstützen, weil das schon die Zeit war, in denen bestimmte Kanäle wie so Waititi, Bullshit TV, Gronkh, ich bin da gar nicht so gut in den Namen, aber schon wirklich langsam riesengroß wurden und da war dann schon langsam wirklich ein richtiges Businessmodell dahinter und die haben sich damit dann auch schon selbstständig gemacht, ihre Hauptjobs aufgegeben und konnten von den Einnahmen leben. Und da fing so langsam diese Bewegung an und ich war immer noch ganz weit fern davon, irgendwie das hauptberuflich zu machen. Das war auch gar nicht in meinem Kopf. Vor allem im Beauty-Markt gab es da auch, glaube ich, noch niemanden, der das gemacht hat. Es gab gar nicht den Gedanken, dass es überhaupt möglich wäre. Aber ich habe mir dann eben auch ein Management gesucht, weil ja einfach auch, um mich mit anderen zu connecten. Das war damals so ein Hauptthema, weil es gab wenige Managements, nur so 2, 3 und da waren dann immer super viele Artists und Künstler drin und die haben dann auch verschiedene Events veranstaltet, wo man mal alle kennengelernt hat, wo man mal zusammen so Collab-Videos gedreht hat und ja, das war so der erste Hintergedanke.
Wow, okay, also das waren die Anfänge. Jetzt habe ich natürlich 2, 3 Fragen. Und ich hatte schon sehr, sehr viele Gäste hier und da du das Thema Schule angesprochen hast, gehe ich richtig in der Annahme, dass du eine sehr, sehr gute Schülerin warst. Kann das sein? Ich wahrscheinlich mit einem 1 vorm Komma beim Abi statt. Genau. Ja, das dachte ich mir. Also vielleicht auch an alle Zuhörenden, ich habe wirklich jetzt im letzten Jahr mit sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet. Ich habe selten jemand in den Calls, und wir werden auch später noch erzählen, warum wir oder wie wir zusammenarbeiten, in den Calls, in den Telefonaten, so eine Partnerschaft, bei der die andere Seite, also in dem Fall Julia und ihr Management, so dermaßen gut vorbereitet waren und immer pünktlich, und zwar alle. Und das lässt schon darauf schließen, dass ich denke auch in der Schule sehr, sehr gut war es. Ne? Genau, aber okay, das vielleicht nur noch so. Verona Feldbusch übrigens auch, da habe ich auch mal in einem Podcast gehört, ich glaube auch, ein 1,1er Schnitt oder so. Und mich beeindruckt das deshalb, weil das bei mir irgendwie nicht so geklappt hat. Und ich war eigentlich immer so an der anderen Ende der Notenskala. Und das fand ich immer, deshalb würde ich das, auch wenn ich damals jemand gesagt habe in der Schule, ich habe immer vor den Mitschülerinnen und Mitschülern riesengroßen Respekt gehabt, weil ich es einfach gar nicht gewusst habe, wie machen die das? Aber okay, das wollte ich nur einmal kurz sagen. So, top. Deine Eltern, hast gesagt, ja, wahrscheinlich mit dem Schnitt, vielleicht Jura oder vielleicht irgendwas im Bereich Medizin. Hast du gesagt, nö, was ist mit dem YouTube, ist irgendwie total cool. Und da gibt's auch Studiengänge. Wie haben die denn da reagiert?
Ja, ich glaube, also meine Eltern, das ist so ein bisschen, ich glaube, alle Kinder, die auch nicht so ganz aus Deutschland kommen, die werden das vielleicht kennen. Meine Eltern kamen aus Polen nach Deutschland. Und sobald man Eltern hat, die vielleicht auch aus dem Ausland kommen oder vor allem aus dem Osten, da ist es schon manchmal so, also ich habe sehr viele Freundinnen, bei denen das auch der Fall ist, dass sie schon so gewisse Erwartungen haben, wenn man schon nach Deutschland kommt, dass dann auch die Kinder bestimmten Berufen nachgehen und dass man sowas Richtiges macht, so wie sie das aus ihrer Generation kennen. Ja. Und für die ist das dann sowas wie Ärztin und Anwältin. Ich glaube, die sind auch super happy, da ich jetzt nicht Ärztin und Anwältin geworden bin, sondern da meinen eigenen Weg gegangen bin. Aber natürlich musste man die dann auch erstmal da heranführen. Die hatten zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht irgendwie Smartphones oder sind da viel im Internet rumgesurft. Das kam dann auch erst irgendwie später oder mit der Zeit, dass sie dann so gemerkt haben, ah, okay, das, was sie macht, da bleibt sie ja irgendwie am Ball. Was ist denn das genau? Und ja. Dass sie gemerkt haben, das ist vielleicht eher so mehr als ein Hobby. Und die haben mich dann auch einfach ein bisschen machen lassen. Also ich habe da jetzt nicht strenge Eltern in dem Sinne.
Ich verstehe schon.
Ja, genau.
Ganz lustig, meine beste Freundin aus meiner Heimat, ich komme aus Süddeutschland, ihre Eltern kommen auch aus Polen, wir haben zusammen in der Band gespielt damals und sie ist jetzt Ärztin und ihre Eltern finden das auch total gut.
Ja, ja, also, genau. Ja, das ist das manchmal so.
Genau, sie war immer unheimlich gut in der Schule. Also insofern, genau, ich müsste euch mal irgendwann vorstellen. So, wie ging es dann weiter? Okay, Studium ist ja eigentlich so die Zeit, wo man dann auch so ein bisschen freier agieren kann. Vielleicht auch mal mit den Zeiten nicht mehr so starr wie in der Schule. Lass mich raten, dann kam das Thema YouTube ein Stück weit mehr auf bei dir. Ne? Wie hast du es gemanagt zwischen Vorlesungen, Lernphasen und YouTube?
Ja, also ich hatte Medienwirtschaft studiert, beziehungsweise Media Management. Die haben ganz oft den Studiengang irgendwie umbenannt. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber deswegen auch immer, wenn mich jemand fragt, was genau hast du studiert, das ist Medienwirtschaft, sage ich immer, aber vom Prinzip her irgendwas in dem Bereich. Mhm. Und da war es dann schon so, dass wir auch mit ein paar zusammengelegt wurden, die dual studiert haben. Das heißt, manchmal waren die Vorlesungen dann auch erst abends, weil die natürlich ihren normalen 9-to-5-Job erstmal hatten und danach kam erst die Vorlesung. Das heißt, die waren total wild im Tag verteilt. Mal was direkt ganz früh morgens, mal erst irgendwas relativ spät. Musste man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich fand es aber eher cool, um sich auch so mit anderen aus Köln zu vernetzen. Weil wenn man aus einem Dorf kommt, ist das erstmal was total anderes, wenn man dann in so einer Medienhauptstadt ist mit ganz vielen anderen Leuten, die sich auch für Medien interessieren. Da muss ich niemandem erklären, was irgendwie YouTube ist oder so.
Ja.
Das war dann erstmal schon mal der erste Step, der mir gezeigt hat, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin. Und ansonsten, ja, ich habe das dann auch ohne einen richtigen Plan verfolgt. Das heißt dann, wenn ich mal Zeit hatte, habe ich ein Video gefilmt. Wenn ich Klausurenphase hatte, dann habe ich oft vorproduziert. Es war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, okay, da mache ich jetzt irgendwie weniger, sondern da kommt so ein bisschen die Disziplin durch von meinen Eltern. Ich muss sagen, ich bin generell schon sehr diszipliniert. Ich bin nicht immer motiviert, aber ich bin sehr diszipliniert und ich bleibe auch gerne am Ball bei Sachen.
Das habe ich auch schon gemerkt.
Und ich kann gut planen und auch vorausschauend denken. Und deswegen, auch wenn dann mal die Klausurenphase hart war, hatte ich meistens schon ein paar Videos im Petto, sodass ich weiterhin hochladen konnte, weil es war auch auf jeden Fall zu der Zeit so, dass mit jedem Video habe ich mehr Follower generiert. Also
Das war schön.
So eine total wachsende Zeit von YouTube. Da war ich auch nicht allein. Es gab sehr, sehr viele Creator, die dann zeitgleich mit mir groß geworden sind. So ein absoluter Aufschwung. Ich weiß auch, dass zeitgleich schon einige auf Instagram angefangen haben zu posten. Das war damals für mich aber noch nicht so das Thema, sondern es blieb dann hauptsächlich bei YouTube. Das heißt, man hatte dann auch mehr Klicks durch mehr Follower und konnte dann auch so die ersten richtigen Einnahmen, sage ich jetzt mal, generieren, wofür sich dann auch das kleine Gewerbe wirklich gelohnt hat. Und dann hatte ich dann schon so Einnahmen von 400 Euro oder so im Monat, was dann krass war, weil das war dann zum Beispiel mein Anteil der Miete. Und das war dann richtig toll. Und dann hatte ich zwar noch meine Eltern, die mich dann auch nochmal unterstützt haben. Ich glaube, es waren so 200 Euro im Monat oder so für so ein bisschen Lebensmittel oder sowas. Und es war irgendwie richtig klasse.
Schön, du, das ist, ich denke, ein ganz schönes Gefühl, wenn man merkt, hey, cool, mit diesem eigentlich Hobby, mehr oder weniger, irgendwie, da kann ich meinen Lebensunterhalt so halber bestreiten und als Student oder als Studentin braucht man auch noch nicht so viel. Ne? Also ich erinnere mich das aber mir echt genauso und das ist ein total geiles Gefühl. 2014, 2015 waren, ich glaube, wirklich für YouTube-Creator sehr, sehr spannende Jahre. Ich habe es damals ein bisschen mitbekommen. Mhm. In meiner ersten Firma, da wurde ich damals vom Land Baden-Württemberg in die USA geschickt, um das Land zu repräsentieren bei der South by Southwest. Und dann am German Pavilion in Austin in Texas habe ich einen kennengelernt. Irgendwie, wir haben uns total gut verstanden und irgendwann habe ich dann mitbekommen, ah, das ist der Phil Laude. Und irgendwie dann ist der durch Zufall dann auch mit mir dann im Wohnwagen komplett durch die USA damit gefahren, weil er irgendwie keinen Bock mehr auf diese andere Veranstaltung hatte. Das war einer für uns mitgefahren. Und da hat er mir, würde ich dann auch damals alles erzählt. Also das waren gerade so auch diese Zeit mit Whitey und so.
Ja.
Und ich stell mir vor, im Vergleich zu heute war es schon ganz anders. Damals war das alles so, also wenn man halt damals so dabei war, so wie, also du einfach damals glücklicherweise, würde ich diese Zeit einfach, du warst halt einer der ersten, ich glaube auch in Deutschland, wenn ich das so sagen darf, noch, bitte immer korrigieren, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, aber das war halt einfach die goldene Ära und ich war da einfach dabei und das war einfach der Wahnsinn, oder? Also
ich fand's also, auch, ich fand's richtig krass. Natürlich gab's da schon die Kanäle wie Emo Aititi, die das Ganze schnell professionalisiert haben, weil bei denen einfach unfassbar viel Potenzial dahinter war und vor allem alle im Bereich Street Comedy oder so, das ging dann nochmal komplett anders durch die Decke. Der Beauty-Bereich ist da eher so langsamer gewachsen, aber auch sehr stetig. Also wir haben uns damit auch alle wohlgefühlt, aber es gab weniger Leute, die sich damit dann schon so die davon irgendwie leben konnten oder so. Sondern es war für ganz viele eben so ein Hobby neben der Schule, neben dem Studium, weil wir auch alle irgendwie jung waren. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also ich denke da schon sehr gerne zurück. Es war auch wirklich keine Zeit, die mit Konkurrenzkampf oder so behaftet war. Also ich habe ihn zum Beispiel nie wahrgenommen, was man ja vielleicht denken würde. Aber ich glaube, zu der Zeit hatte man vielleicht auch noch gar nicht das Potenzial gewusst oder es war einem gar nicht so klar, was daraus überhaupt werden kann. Ja. Deswegen war der Unterstützungsgedanke auch riesengroß und ich habe es als sehr schön in Erinnerung.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, wenn ich das so einsetze, ich glaube, du bist einfach so vom Typ her gar nicht so Thema Konkurrenz. Ich glaube, das bist einfach auch gar nicht, oder?
Nee.
Deshalb kann ich mir das gut vorstellen. Es gab ja dann auch teilweise hier in Köln, würde ich so Creator WGs, da hat damals auch ein Bekannter von mir, der Hallodri, auch so ein bisschen mit den YTT-Format damals auch mit am Start, die sind dann teilweise dann auch irgendwie nach Italien und haben das alles gefilmt und dann wieder zurück und so und auch in der WG gelebt. Ich habe auch damals einmal, es gibt auch die Folge mit dem jetzt, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, wie heißt es, war der erste männliche Food, der Dima. Der war auch schon mal hier im Interview und der hat auch so ein bisschen davon berichtet, dass es eigentlich eine ziemlich geile Zeit war damals. Genau. Also super. So, dann war irgendwann das Studium, ich schätze mal, zu Ende. Wahrscheinlich auch in deinem Fall sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Was ich mir natürlich vorstellen kann. Dann war es wahrscheinlich so eine Phase, wo du echt entscheiden musstest, naja, was machen wir jetzt? Mache ich das jetzt wirklich quasi in Anführungszeichen hauptberuflich oder vielleicht doch nicht? Dann mache ich was anderes. Nimm uns doch mal mit in diese Phase, bitte.
Genau, also mit den ersten Kooperationen war es dann aber dennoch so bei mir, dass es gar nicht im Raum stand, dass ich das jetzt hauptberuflich mache, sondern ich wusste, nach dem Studium muss ich mir einen weiteren Plan suchen, was ich machen möchte. Und so kam es dann dazu, dass ich mich dann für mein Masterstudium angemeldet habe, das ich dann aber tatsächlich abgebrochen habe nach dem ersten Semester.
Ja.
Denn weil eben in dieser Zeit so viel so schnell passiert ist, wurde mir im ersten Semester dann schon klar, okay, Moment, du hast schon wirklich real eine Chance, das Ganze auszubauen und davon leben zu können und probier es einfach mal aus. Und ich habe damals auch an limitierten Drogerieprodukten gearbeitet. Aha. Da war Bilou so ein bisschen das Vorbild.
Ja.
Also Bibi hatte, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, vielleicht 2017 oder so, Drogerieprodukte auf den Markt gebracht. Das waren Duschhäume und das ist so total explodiert. Das ist so komplett gehypt worden. Und natürlich haben dann ganz viele andere Creator, jetzt nicht versucht, sie zu kopieren, aber Bibi hat in dem Moment einfach so vielen irgendwie eine Tür geöffnet, weil dann auch der Handel verstanden hat, ach krass, andere kaufen ja auch wirklich diese Influencer-Produkte nach. Und auf einmal waren dann eben auch so große Handelspartner wie DM oder Rossmann total offen für solche Kooperationen. Und dann haben wir eben auch an limitierten Drogerieprodukten gearbeitet. Und ich habe dann halt gemerkt, ich habe so viele Chancen, die sich gerade in so kurzer Zeit mir eröffnen. Ich hatte auch mehr Kooperationspartner, da ich dann gemerkt habe, ich möchte das Ganze einfach mal ausprobieren und habe dann eben mein Masterstudium direkt im ersten Semester abgebrochen, einfach sein lassen, weil ich war so, ja gut, ich habe ja meinen guten Bachelorabschluss und ich probiere es jetzt einfach mal aus und auch wenn es nicht klappt, ich meine, die paar Jahre Berufserfahrung sind halt auch super im Lebenslauf und deswegen bin ich dann einfach mal den Weg gegangen. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, also nichts gegen das Studieren, ich mache das sehr gerne.
Ja, ja, ja.
Aber es ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen dem, was man theoretisch lernt und dem, was dann real von der Welt passiert im Marketing.
Kann ich wirklich so bestätigen. Ich denke, jeder, der schon mal in der Situation war, kann das auch nachvollziehen, dass es genauso ist. Ne?
Ja.
Wie war es für dich, mit den Brands dann Stück für Stück auch wärmer zu werden? Denn ich weiß, auch aus ganz, ganz vielen anderen Kooperationen, die ich schon mitverfolgt habe oder auch selber mitgemacht habe, dass nicht alle so brandsafe sind wie du. Vielleicht kurz zu der Erklärung. Brandsafe heißt, dass wenn man aus Markensicht beispielsweise mit einem Creator zusammenarbeitet, dass man sich darauf verlassen kann, dass alles A, pünktlich und B, in der Qualität ist, wie man sich es vorstellt, und vor allem C, links und rechts neben der Kooperation keine Skandale wie bei Oasis oder sonstigen irgendwelchen lustigen C-Promis aus Promi Big Brother so passiert, dass man da wirklich sehr, sehr sicher ist. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich recht schnell auch die Marken verstanden haben, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, mit dir zusammenzuarbeiten, weil das alles bei dir eben gegeben ist, beziehungsweise kein Risiko ist. Deshalb haben auch wir uns entschieden, mit dir mal zu reden, ob wir dann nicht den gemeinsamen Adventskalender machen wollen. So ist es raus. Da gehen wir später nämlich noch mehr dran drauf ein. Wie war das, wenn ich bei den ersten Kooperationen, du hast jetzt gesagt, okay, das erste war die Dating-App. Was kam dann und wie war das für dich?
Ja, also gut, die Dating-App war wirklich ein Fail.
alles gut.
Aber ansonsten war dann, glaube ich, auch einer meiner ersten Kooperationspartner, ich glaube, es war auch Nivea und so, waren da auch dabei. Und das waren dann wirklich genau diese Drogerieprodukte, die ich mir auch sonst gekauft habe in der Drogerie und so oder so vorgestellt hätte. Und das war für mich dann so krass. Also das waren so tolle Kooperationen, die ich da annehmen konnte. Und ansonsten habe ich da jetzt auch nie mehr irgendwie Anfragen bekommen zu der Zeit. Es gab sowieso nicht viele Anfragen. Das war jetzt kein überlaufender Markt. Es war immer noch so, dass man eher Marken darauf hinweisen muss. Es gibt noch diesen Influencer-Bereich, den man sich anschauen kann. Das ist ja nur so innerhalb von sehr kurzer Zeit irgendwann sehr stark gestiegen. Aber damals war es dann auch nichts, was mich zeitlich überfordert hat oder so. Deswegen konnte ich meine Kooperation auch immer richtig schön und pünktlich umsetzen, weil ich da genug Fokus drauflegen konnte.
Verstanden. Mal kurz als kurzes Gegenbeispiel aus meiner Erfahrung, wie es auch anders laufen kann. Und das ist wirklich kompletter Kontrast, aber ich mache das einfach kurz, weil es eine lustige Geschichte ist. Wir hatten mal eine Mini-Test-Kooperation mit Oleg Sesh. Das ist ein Rapper, ich denke, das ist das richtige Wort. Der, wie wir dann rausgefunden haben, dem Leben wirklich sehr zugeneigt ist und dann auch ein paar Skandale ab und zu dabei sind, hatten wir ein Insta-Live während Corona und zu 5 Minuten, bevor der halt reinkommen sollte und seinen Cannabis-Drink damals vorstellen sollte, kam halt tatsächlich dann auch dieser Manager rein in diesen Livestream und hat gesagt, dem Oleg Sesh, dem geht's nicht so gut. Der ist irgendwie gerade nicht so sein Moment. Der kann leider nicht kommen. Und das ist einfach nur mal so als Kontrast, wie es halt auch sonst laufen kann. Deshalb, ich glaube, das ist bei dir natürlich noch nie passiert und die Brands waren immer alle sehr, sehr zufrieden mit deinem Content. Genau, so, das nur mal, um auch mal die andere Seite der Medaille irgendwo so darzustellen, wie es ja leider auch laufen kann. Ne?
Ja.
So, jetzt sind wir wahrscheinlich irgendwo so kurz vor Corona Chronologie. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Corona-Zeit für dich auch verrückt und ereignisreich war, wie für alle anderen auch. Ja. Und da dann schon sehr viel digital passiert ist. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Extrem. Also für mich war Corona, mal abgesehen davon, dass es an sich eine Katastrophe war, persönlich richtig toll, weil gerade auch so kurz vor Corona, also schon so 2019, fing es an, dass wirklich viel mehr Marken, auch teilweise riesige Budgets in Influencer-Marketing gesteckt haben. Man musste niemandem mehr erklären, was genau diese Influencer da im Internet machen. Und es waren so spannende, coole Sachen dabei, die ich zum Beispiel umgesetzt habe, auch mit Douglas, da hänge ich auch mal im Schaufenster und es war einfach, ja, es waren wirklich tolle Sachen, so kleine Creator-Boxen, die man auch rausgebracht hat. Also es waren wirklich spannende Aktionen, die dann da kamen. Und dann war Corona so ein bisschen auch ein Vorteil, gar nicht mal unter dem Business-Aspekt, sondern weil kurz vorher all das Ganze anfing mit irgendwelche Reisen für Brands oder ganz viele Events etc. hat es mich auch so ein bisschen rausgerissen aus dem Ganzen, weil ich in so kurzer Zeit so viel rumgereist bin, weil eben 2019 so viele neue Möglichkeiten mir auch offen standen, weil ich mich da auch selber so krass drauf fokussiert habe, Social Media quasi Vollzeit zu machen, dass ich mich da jetzt nicht drin verloren habe, aber vielleicht, wenn es nie diese Corona-Bremse gekommen wäre, vielleicht wäre das dann passiert. Also ich war ganz, ganz viel unterwegs und das war zwar alles toll, aber ich habe auch für mich gemerkt, dass ich auch sehr gerne zu Hause bin und dass es mich auch sehr erdet, viel zu Hause zu sein und nicht nur die ganze Zeit auf Events rumzuhängen, weil Events zwar toll sind, um sich zu connecten, aber auch schnell, wenn man wenn irgendwie der Alltag aus Events besteht, kann es auch ein sehr oberflächliches Leben werden.
Ja, ich genau nachvollziehen, was du meinst. Es ist so genau. Ein bisschen, ich komme aus der Startup-Szene. In der Startup-Szene, da gibt's die einen, die gehen immer auf jedes Event und heute hier in Köln und morgen in Berlin und die sind immer nur bei den Events und Startup-Event und hoch und runter und Vorträge. Und die anderen, die arbeiten halt. Mhm. Und 10 Jahre später, kannst du dir vorstellen, wer dann halt wo steht.
Ja.
Insofern weiß ich genau, was du meinst. Also das ist ganz interessant. Das ist sehr, sehr ähnlich in, ich denke, der Influencer- oder Creator-Welt und auch in der Startup-Welt.
Ja.
Gerade
auch mit Fernreisen. Also
oh Gott,
tatsächlich war es damals dann auch so ein Trend, dass irgendwie Brands zum Beispiel nach Südafrika oder so eingeladen haben. Dann gab es so ein Creator House mit ganz vielen anderen Künstlern und man konnte zusammen Content machen, unter anderem auch für die Brand, was zu der Zeit super cool war, auch um die Menschen dann so ein bisschen tiefer kennenzulernen, weil ab dem Moment wurde es dann ja nicht mehr so oberflächlich, wenn man wirklich ein paar Tage mit den Personen verbracht hat. Aber auch aus Umweltaspekten hat das irgendwann auch einfach gar keinen Sinn gemacht, für irgendwie ein Event ans andere Ende der Welt zu reisen. Und ich nehme zwar immer noch Events an, aber sehr, 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 sehr selektiv und versuche, also hauptsächlich auch wirklich viele hier in Köln und Düsseldorf.
Lass mich raten, du warst wahrscheinlich einer der wenigen auf diesen Veranstaltungen, die sich über diesen Umweltaspekt Gedanken gemacht haben. Kann das sein?
Ich glaube schon langsam immer mehr.
Ja.
Aber das hat sich für mich irgendwann einfach nicht mehr so richtig angefühlt. Also ich vor 10 Jahren oder so, vor allem auch als die ganzen Halls anfingen, da hatte nie, auch wenn ich für einen extremen Fast Fashion Online-Shop oder sowas Werbung gemacht habe oder dort selbst bestellt hat, hatte das tatsächlich niemand hinterfragt vor 10 Jahren. Mhm. Und das fing erst viel später an, dass man ein bisschen mal hinterfragt hat, wo bestelle ich gerade.
Ja.
Und natürlich bin ich da auch überhaupt nicht perfekt, aber es gibt schon einfach Brands, mit denen ich genau aus dem Grund eben nicht mehr zusammenarbeite, weil ich sie nicht mehr promoten möchte. Und zum Beispiel nehme ich aus dem Grund auch nicht mehr jede Kooperationsanfrage oder Eventanfrage an, die am anderen Ende der Welt oder so ist. Also wir sagen extrem viel ab. Selektiv mache ich immer noch Sachen für absolute Love-Brands von mir und ich finde, wenn man sich da auch so kleine Highlight-Punkte setzt, auf die man sich auch so ein halbes Jahr freut, dann finde ich das auch absolut okay. Ich habe nichts gegen Reisen oder an sich Produkte shoppen oder so, aber auf jeden Fall eben nicht mehr in dem Ausmaß, wie es vor ein paar Jahren noch normalisiert wurde und deswegen bin ich auch ganz happy, dass sich da eigentlich so ein bisschen was von weg bewegt.
Ich glaube, da hat sich einfach jetzt auch in den letzten Jahren, insbesondere seit Corona, schon einiges getan, dass man auf der grundsätzlich eher hinterfragt. Mein Reim auf die Sache, ich glaube in dem Moment, wenn man über solche Sachen nachdenkt, das ist schon die halbe Miete. Mhm. Gott, ich bin nicht perfekt. Wir versuchen bei uns in der Firma sehr, sehr nachhaltig zu arbeiten. Produzieren jetzt beispielsweise natürlich auch den Adventskalender in Deutschland, verschicken mit Go Green etc. Am Green Planet bei uns in der Anlage, sozusagen auch im Lager als Stromlieferant etc. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich einmal darüber Gedanken gemacht und
genau,
insofern passt es, ne? Wunderbar. Einfach so ein bisschen so zum Verständnis, diese Influencer-Veranstaltung, wie läuft das so ab? Also kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Also ich stelle mir halt vor, okay, irgendwie alle kommen halt dann vielleicht in so ein Haus als Beispiel oder so. Wie ist das? Erzähl mal.
Also es kommt auch immer ganz drauf an, wer quasi sonst dabei ist und wie dann so die Gruppendynamik ist. Ich habe bis jetzt immer nur positive Erfahrungen gemacht, habe aber auch mal von anderen gehört, dass sie sich vielleicht auch nicht so wohl gefühlt haben. Aber grundsätzlich bin ich auch ein offener Mensch, gehe gern auf die Leute zu und fand es immer sehr cool und lustig. Also, ich habe das eine Zeit lang, wie gesagt, sehr gerne gemacht. Und hat sich natürlich auch für die Marken sehr gelohnt, die das gemacht haben.
Natürlich.
Hat man in dem Moment vielleicht auch noch gar nicht so realisiert. Aber im Nachhinein hat das aus Brand-Perspektive sehr viel Sinn gemacht, glaube ich. Weil auch so authentisch cooler Content immer entstanden ist.
Erzähl mal eine lustige Anekdote. Komm, hau mal raus. Irgendwas, was vielleicht nicht auf der Kamera gelandet ist. Komm.
Mir würde jetzt tatsächlich wirklich gerade nichts einfallen. Außer, dass ich sagen muss, dass zum Beispiel... ich war halt mal auf einem Brandtrip in Kapstadt und da fand ich einfach nur, das ist schon sehr krass, wie wir als Influencer-Gruppe aufgefallen sind. Wir sind natürlich wirklich zu diesen Spots gefahren, wo man auch richtig cool Content machen kann mit irgendwelchen bunten Häuschen. Und wir sind einfach so aufgefallen, wenn wir da Fotos gemacht haben, weil das war auch noch so ein bisschen vor dem Hype in Kapstadt. Mittlerweile ist Kapstadt ja nochmal richtig krass im Trend.
Ja.
Und das fand ich einfach immer ganz, ganz witzig.
Warst du dann da auch schon mit Management oder war das eher alleine? Also hattest du selber das Smartphone oder war das eher dann?
Das war immer unterschiedlich, aber ich war tatsächlich oft mit einem Management unterwegs, auch immer das Gleiche.
Okay. Hattest du dann auch da gemerkt, dass es verschiedene Arten von Creatoren gibt? Vielleicht die eine Art, mit der du dich etwas besser verstehst und vielleicht auch eine andere, wo du sagst, oh, das ist nicht so ganz, die sind schon sehr anders als ich.
Nicht unbedingt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war, dass tatsächlich Leute verstanden haben, dass man mit Shitstorms Influencer generiert. Also tatsächlich der ein oder andere Shitstorm, der irgendwie so in den letzten Jahren auf Social Media passiert ist, ist quasi nur entstanden, damit beide Seiten Follower gewinnen und dass Leute irgendwie über sie sprechen und so. Und das habe ich so ein bisschen zu dem Zeitpunkt verstanden und mich dann auch so eher von den Leuten distanziert, weil das natürlich eine total weirde Aktion ist und auch sehr unehrlich. Und auch an alle, die irgendwie so zuhören können, vielleicht auch mal, vielleicht selbst mal reflektieren, wie die Shitstorms in den letzten 5 Jahren oder so mitbekommen haben, wenn irgendwie zwei, die eigentlich vorher miteinander sehr gut befreundet waren, auf einmal irgendwie einen riesen Streit hatten, dann muss es nicht zwingend so sein, dass sie wirklich einen Streit hatten, sondern manchmal war es auch einfach nur wie so eine PR-Aktion. Natürlich nicht in allen Fällen so, aber das habe ich dann so ein bisschen realisiert in der Zeit und das finde ich schon sehr, 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 sehr komisch.
Ist einfach, ich denke so, seltsam.
Ja, sehr seltsam.
Weil, was soll das? Was macht ihr da? Also, es gibt auch ein Beispiel aus der jüngeren Zeit, auch mit einem Produkt, das tatsächlich in unserem Adventskalender sein wird. Vielleicht ist es auch ein ganz guter Moment, das einmal aufzuklären, was da wirklich passiert ist, denn jetzt können wir Stück für Stück auch die Produkte schon mal liegen, die dann in der Adventskalender drin sein werden. Es geht um das Getränk Super Pop von Univev aus Stuttgart. Da gab es ja, vielleicht hast du es auch mitbekommen, das mit Pop-It und Super Pop, ne, wo dann im Prinzip beide Getränke gleichzeitig auf den Markt kamen und dann Pop-It halt eben gesagt hat, Super Pop hat es uns nachgemacht. Und dann aber Stück für Stück herauskam, dass das überhaupt nicht stimmt. Und dann da halt bewusst auch dieser Shitstorm mehr oder weniger eigentlich gegen Superpop eigentlich quasi inszeniert wurde. Und es aber so ein bisschen nach hinten losging, weil da einfach überhaupt nichts dran war.
Ich habe es tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen, beziehungsweise nicht so richtig verfolgt. Das Einzige, was ich verfolgt habe, weil mich das immer sehr interessiert, ist, dass ich beide Brands probiert habe und ich beide lecker finde, möchte ich auch mal an der Stelle sagen.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage, auf der dann quasi jeder selbst so ein bisschen entscheiden kann, welches Unternehmen er irgendwie für sich attraktiver findet.
Ja.
Aber geschmacklich, das war auch nochmal eine Riesendiskussion, ob die Produkte schmecken oder nicht. Mhm. Ich kannte auch schon die ganze Zeit das amerikanische Vorbild und war deswegen super krass gespannt, als ich quasi angekündigt hat, dass die Produkte nach Deutschland kommen. Also wirklich extrem gespannt.
Ja, ja.
Und finde auch an sich das Konzept der Produkte, was ja auch sehr gleich ist, total cool. Und mag beide.
Vielleicht an der Stelle auch für alle, die jetzt noch nicht im Detail wissen, um was sich da handelt. Es geht einfach um einen, wirklich Megatrend aktuell in den USA und der jetzt mit diesen beiden Getränken neu nach Deutschland kommt. Es geht um einen probiotischen Softdrink mit, und jetzt haltet euch fest, in so einem 0,33 Döslein ist tatsächlich ein Esslöffel Essig.
Mhm.
So, und es ist jetzt so, dass man denkt, okay, Essig in einem Softdrink, was, oh mein Gott, wie schmeckt denn das? Wenn man es aber probiert, ist es wirklich eine neue Erfahrung und es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Deshalb haben wir gemeinsam auch entschieden, dass wir einen Superpop mit in den Adventskalender geben. Ne? Ja. Sind vier Sorten.
Weil ich habe vor allem bei dem Produkt das Gefühl, dass man das Leuten wirklich in die Hand drücken muss, damit sie es mal probieren, weil viele sind so abgeschreckt von Apfelessig. Deswegen fand ich die Idee, die wir dann hatten, einfach das Produkt auch in den Adventskalender zu packen, so gut. Weil wenn man es dann auch mal zu Hause hat, dann macht man es auch mal auf und dann probiert man es auch mal und dann wird man es auch merken, dass das einem schmeckt oder vielleicht schmeckt es einem nicht.
Genau.
Ich kühle die immer vorher, finde die sehr lecker, weil ich mag halt einfach generell so gekühlte Drinks, aber ich finde es wirklich lecker, weil ich lese immer wieder TikToks nach dem Motto, man darf das nicht als Spaßgetränk bezeichnen, weil das hat nichts mit Spaß zu tun und schmeckt nicht, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
Ich muss dazu sagen, was ich das Geile daran finde, ist einfach eine Erfahrung, eine Geschmackserfahrung, die man so in Europa noch nicht hatte.
Und, richtig.
Und allein deshalb lohnt sich, ob man dann sagt, es schmeckt einfach noch nicht, dann muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das Erlebnis, das garantieren wir an dem Tag, an dem dieses Getränk bei euch rauskommen wird, wenn ihr den Adventskalender bestellt habt und schnell sein, es gibt nämlich nur noch wenige, dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, was wir hier meinen.
Ja.
So, genau. Dem Fall auch liebe Grüße an den Favi von Unipef, der das Ganze auch mit begleitet. So. Jetzt haben wir natürlich das einzige Getränk, das im Kalender drin sein wird, dann auch vorgestellt. Es gibt ein Getränk, ein Lebensmittel. Das andere ist natürlich Beauty. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele hier schon total gespannt sind. Manche den Adventskalender auch schon vorbestellt haben, der wird dann jetzt auch im November verschickt. Jetzt aber nichtsdestotrotz wollen wir es so ein bisschen mal leaken. Also jetzt natürlich nicht alles, weil sonst, na, vielleicht will es jetzt auch nicht jeder, dass es alles gespoilert wird. Aber willst du solch, wir haben es gemeinsam entworfen. Beziehungsweise meine liebe Kollegin, die Christina, danke nochmal dafür, dir war da federführend, aber ich glaube, ich lasse dir wahrscheinlich eher mal den Vortritt.
Ja, es ist immer ganz schwierig, bei Adventskalendern Spoiler zu verfassen, weil manche wollen gar nichts wissen und manche wollen alles wissen.
Ja, genau.
Also wirklich jedes einzelne Schälchen. Deswegen, ich passe einfach mal so ein bisschen auf. Aber grundsätzlich haben wir zwei Varianten vom Adventskalender, was ich schon mal super, super cool finde, weil sich jeder dann so ein bisschen aussuchen kann, A, wie viel Geld möchte er ausgeben und B, was ist ihm irgendwie so am wichtigsten, will er so nochmal so ein ganz besonderes Goodie on top haben oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob die eine Sache nicht sowieso schon ausverkauft ist, weil wir jetzt hier gerade drüber reden.
Ja, ich muss auch nochmal nachschauen.
Wir sprechen nämlich zu einem etwas anderen Zeitpunkt, als dann, wenn es online geht, weil natürlich wird sowas immer noch geschnitten und so. Und vor allem bei den Adventskalendern passieren ja manche Sachen immer recht schnell. Grundsätzlich war mir wichtig, mich nicht nur auf Beauty zu beschränken. Deswegen haben wir eben auch so den so einen Food-Artikel oder also einen oder anderen Food-Artikel mit dabei. Oder zum Beispiel haben wir auch ein Piolet-Schmuckstück mit dabei, wenn ich das auch schon spoilern kann.
Bitte, natürlich.
Aus dem Beauty-Bereich, weil ich das eben auch schon mal genannt hatte. Bilou ist so ein Produkt, so eine Marke, die mich irgendwie so ein bisschen begleitet hat und vor allem auch inspiriert hat damals und mich auch so ein bisschen ermutigt hat, selber so ein bisschen an mich zu glauben, dass ich auch an eigene Sachen rausbringen kann und so. Und deswegen war es mir auch irgendwie wichtig, Bilou im Adventskalender vertreten zu haben. Ist zum Beispiel jetzt gar nicht so ein Produkt, das so einen großen Warenwert hat im Vergleich zu anderen in dem Adventskalender. Aber weil die Brand irgendwie so besonders für mich ist, fand ich es auch total wichtig, dass die auch im Adventskalender vertreten ist.
Mhm.
Und es sind einfach ganz viele Marken, die man immer mal wieder so bei mir gesehen hat.
Mhm.
Ich habe ja auch schon angedeutet, dass ich eben mich früher sehr viel mit der Drogerie beschäftigt habe. Also unter anderem sind eben auch viele Drogerie-Beauty-Artikel dabei von Brands, die mich auch schon seit 10 Jahren verfolgen oder auch Sachen, die ich erst dieses Jahr kennengelernt habe. Zum Beispiel auch als wir uns entschieden haben, den Superpop-Drink reinzupacken, da kannte den quasi noch niemand.
Nee, genau. Das war completely unknown in Europa, ne?
Genau. Aber ich wusste eben, weil ich das Prinzip dahinter so spannend fand und irgendwie auch froh war, dass es mal so auf den deutschen Markt kommt. Man muss immer so ein bisschen abwarten, ob der deutsche Markt überhaupt ready ist für bestimmte Produkte. Deswegen kann ich auch sehr verstehen, dass das halt erst jetzt kam.
Ja.
Aber da ich dann quasi auch, ich war auch offen für eben genau solche neuen Themen.
Also das muss ich wirklich sagen, ich fand die Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien echt schön, weil wir natürlich Sachen vorgeschlagen haben, du auch gesagt, hey, schau doch mal da, wie wär's mit dem und so. Und in Kombination war es dann echt cool. Ich habe übrigens gerade mal da nachgedacht, ich habe vorgesagt, es gibt nur ein Lebensmittel, also ein Food. Es sind doch zwei, ja. Ne? Hitchler und Rigoni, ne? Also eine deutsche Brand, der Hitchler aus Köln, ne? Natürlich, und Rigoni aus Italien mit einem ganz, ganz leckeren Aufstrich. Aber gut, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, weil sonst ist es vielleicht dann schon etwas unspannender, wenn man es dann aufmacht. Deshalb lasst euch überraschen. Im Bereich Beauty, jetzt würde ich noch einige andere Sachen, aber ich würde mal vielleicht kurz ein Highlight noch erwähnen, dass uns besonders freut, dass das so geklappt hat. Das betrifft jetzt vielleicht das, was ich glaube, vielleicht sogar schon ausverkauft ist, aber ist jetzt egal. Und zwar, wir haben ja zwei Varianten, einen mit einem On-Top-Goodie und einen im Prinzip dann ohne. Und das On-Top-Goodie, das ist tatsächlich ein, und wenn ich jetzt was Falsches sage, dann bitte korrigiere mich, ich versuche es jetzt, ein neuartiger Lockenstab, ja, aus dem Hause Remington.
Ja.
In dem Fall Remington, na, New York, also ich glaube, die Marke ist wahrscheinlich jedem bekannt. Zu Hause hat jeder ein Gerät, wahrscheinlich in Form eines Föhns oder sonst irgendwas. Und das Besondere daran ist, wir sind tatsächlich die Ersten in Europa, in Kontinentaleuropa, die diese Geräte bekommen haben. Wir mussten dann auch so NDAs, also Non-Disclosure Agreements, unterschreiben, ich musste unterschreiben, du musst unterschreiben, so, dass wir das nicht vor einem bestimmten Datum auch veröffentlichen.
Ja.
Und das ist natürlich total spannend. Und ich glaube, als wir den Adventskalender das erste Mal vorgestellt haben, da durften wir es auch noch nicht sagen. Und das hat irgendwie komplett eskaliert so, ne? Also
ja, also es ist irgendwie sehr, sehr wild und irgendwie auch witzig, dass es so gekommen ist, weil vom Prinzip habe ich immer so von Anfang an kommuniziert, wenn ich einen Adventskalender mache, dann wirklich einer, der übertrieben gut ist. Also genau. Meine Ziele waren so wirklich die Lulu. Einfach so komplett over the top. Aber ich finde, ein Adventskalender muss sich immer lohnen. Also, das soll immer was ganz Besonderes sein. Und, das ist für mich die oberste Priorität, dass wenn man den bekommt und auspackt und, diese Produkte zu Hause hat, dass man sich dann so richtig denkt, das hat sich jetzt gelohnt. Das fand ich toll. Das hat mich überrascht, so positiv.
Geil. Und geil, dass ich das gekauft habe. So,
genau. Und ich hatte die ganze Zeit auch reingegeben, ich möchte irgendwas, was einfach krasser ist, als ich es jetzt gerade denke. Etwas, was mich selber überrascht, dass wir das so hinbekommen haben.
The promise over deliver.
Genau. Aber ich konnte auch nicht sagen, was es sein soll. Ich wollte irgendwas, was einfach krasser ist als meine Vorstellung. Und irgendwie war es das damit. Genau. Das war einfach so damit getroffen, weil ich kenne das Prinzip jetzt auch nicht irgendwie von anderen und das war nichts, was ich mir irgendwo abgeguckt habe, sondern das ist halt einfach so entstanden, weil dieses Produkt gab's und es hat irgendwie so gut gepasst. Also wir wussten, dass das Produkt rauskam, beziehungsweise durch Insider, durch euch. Und es hat einfach so gut gepasst, jetzt nicht nur vom Aussehen und vom Design, sondern auch einfach von der Zielgruppe, weil ich auch weiß, dass es ultra gut zu meiner Community passen würde.
Ja.
Und ich war am Anfang auch so, ihr habt mir dann ja auch mitgeteilt, okay, wir müssen jetzt aber eine NDA unterschreiben und man darf es wirklich nirgendwo sehen, wir dürfen nicht miteinander darüber sprechen, das ist wirklich top secret. Und dann war ich noch erst recht gespannt und als ich dann auch mal gesehen habe, was genau es ist, also es ist ein rotierender Lockenstab, quasi das Besondere ist, dass es einem das Lockenmachen auch nochmal vereinfacht, indem es quasi selbst rotiert, wenn man auf den Knopf drückt. Und normalerweise muss man zum Beispiel, wenn man mit einem Glätteisen oder mit einem anderen Tool sich die Locken machen möchte, muss man das dann selber so rumdrehen. Ja. Und das ist quasi genau das, was bei dem Tool optimiert wurde. Und es geht einfach schneller, einfacher. Und es ist so ein bisschen, ich sag mal, idiotensicher. Also es ist sehr simpel, sich damit sehr schöne Locken machen zu können. Und das ist irgendwie ein ganz, ganz besonderes Highlight. Und vor allem, wenn man sich da mal den UVP anschaut und wenn man sich dann den Preis von unserem Adventskalender anschaut, ist das einfach total cool.
Also das ist, glaube ich, wirklich was, wirklich Einzigartiges, was wir da geschaffen haben. Und ja. In der Tat, also ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Aber tatsächlich, also dieses Paket mit diesen Mustern, das kam echt auch in so einem Spezial Verpackung und so, und wirklich auch, dass niemand nur erdenken könnte, was da drin ist, weil wir waren wirklich weltweit, also dieses Gerät, das du auch beim Fotoshooting hattest, das war das erste, das UK verlassen, also wirklich, also ernsthaft, das war das erste Gerät, das überhaupt außerhalb von UK oder von USA irgendwo verschickt wurde, und deshalb mussten wir da diesen Aufriss machen mit diesem NDA.
Ja.
Genau, also insofern würde ich total lustig. Willst noch zwei, drei andere Marken kurz oder Produkte kurz teasen, die dir gerade noch einfallen, oder wollen wir es dabei belassen?
Es gibt eigentlich viele Marken, die ich gern so ein bisschen anteasern wollen würde. Also ich finde zum Beispiel auch, es gibt ein Produkt von Newkey. Das ist die Brand von Manuel Neuer und Angelique Kerber. Die fand ich einfach persönlich immer total spannend. Also dass die zwei sich da für so eine Skincare-Brand eingesetzt haben, die auch bestimmte Werte vertritt, fand ich einfach immer toll. Ich fand das Sortiment toll. Ich mochte auch, dass es einfach so eine simplifizierte, gute Skincare-Marke ist. Ja. Und ich fand eben auch, dass die einfach total gut zu unserem Adventskalender passt. Und vor allem möchte ich eben auch Sachen bieten, bei denen es Sinn macht, die einfach mal auszuprobieren. Weil vor allem bei Skincare sind auch ganz viele so ein bisschen festgefahren in ihrer eigenen Routine. Und wenn man nicht gerade das Produkt bei sich zu Hause stehen hat, dann probiert man vielleicht auch nicht gerade was Neues aus. Und deswegen hat das da auch für mich total irgendwie Sinn gemacht. Und auch generell sind es einfach Sachen, die man in der Advents- und Weihnachtszeit oft oder gerne nutzt. Auch total random Sachen, die ich immer wieder promote, wie wichtig sie mir sind, wie zum Beispiel Sonnenschutz. Sonnenschutz ist auch im Winter wichtig.
Ja, ja.
Da akzeptiere ich keine Gegenmeinung.
Vor allem, wenn man Skifahren geht, ne?
Ja, genau.
In den Alpen, oder?
Ja, also Jonas hat sich auch den allerschlimmsten Sonnenbrand im Schnee geholt.
Ja, ja. Das ist leider wirklich häufig so, ja.
Genau, deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Sonnenschutz darin. Also es sind einfach...
Von Hawaiian Tropics.
Genau, also ich glaube, die Brand kennt halt einfach auch jeder.
Ja.
Von Annie ist ein richtig toller Nagellack drin. Das sind eben so Sachen, die bei denen ich auch weiß, dass sie einen guten Anklang finden, die irgendwie jeder quasi gebrauchen kann, die eben nicht irgendwo in der Ecke verstauben, sondern die wirklich useful sind. Weil das war mir eben auch wichtig beim Adventskalender. Man bekommt ja quasi 24 Sachen, bei denen man, nach denen man ja nicht direkt gefragt hat.
Genau.
Das heißt, es müssen auch einfach Sachen sein, bei denen ich mir sicher sein kann, dass sie zu ganz, ganz vielen passen, wirklich im Alltag Gebrauch finden, weil das Letzte, was ich wollte, ist ein Adventskalender oder so zu machen, weil ich glaube, jeder hatte irgendwann mal im Leben schon einen Adventskalender geshoppt, bei dem er nicht zufrieden war und wo dann Produkte drin waren, die man nicht genutzt hat, die irgendwo verstaubt sind, wo man irgendwie das Gefühl hatte, da hat jetzt jemand einfach nur Reste zusammengepackt. Und es war mir so wichtig, dass das bei keinem Türchen der Fall ist, sondern wirklich einfach Sachen drin sind und Marken, bei denen ich weiß, dass, wenn man zum Beispiel auch den Markennamen liest, man direkt auch ein Vertrauen hat. Da sind zum Beispiel ganz viele bekannte Sachen drin.
Zum Beispiel Schäbens, das ist so eine Marke, die kennt man einfach, ey. So und die gibt es in jedem DM, jeden Bossmann so. Und,
Oder auch ein bisschen was aus dem Bereich Süßigkeiten, was ja auch nicht schaden kann.
Klar.
Und da gibt es auch so ein Produkt von Hitchies, was ich einfach sehr, sehr lecker finde.
Ja.
Bei dem ich aber auch weiß, unter anderem, weil es auch viral ist, dass es einen großen Anklang findet und was eben auf gar keinen Fall bei niemandem irgendwo in der Ecke verstorben wird.
An der Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis an alle, die den Adventskalender entweder für sich oder die Partnerinnen, Partner dann auch bestellen. Wir gehen davon aus, dass mindestens, sagen wir mal, 18 bis 20 Produkte eigentlich für jeden passen sollten, wenn was dabei sein sollte, wo man dann irgendwo sagt, hey, irgendwo, ach komm, das passt doch gar nicht zu meinem Hauttyp oder zu meiner Haarkonstellation, Haarfarbe. Wir haben dann natürlich, wir haben versucht, darauf zu achten. Wenn es so sein sollte, dann vielleicht gibt es ja jemanden in eurem Umfeld, der sich freuen würde oder aber das, ich glaube, wir haben das Bestmögliche gemacht und unser Anspruch war es auch ein perfektes Adventskalendererlebnis.
Wenn man es nutzen kann, dann ist es ein sehr schönes Geschenk.
Und irgendwann kommt da auch Weihnachten, ne? Und also ich mache das bei mir privat immer so alle Sachen, die ich aus dem Adventskalender raushole und die ich selber nicht, mache ich immer so eingeschenkt, dass ich dann Weihnachten verschenke. Genau, so. Passt. Aber insofern eben schnell sein. Es gibt nicht mehr viele. Link wird natürlich auch dann hier reingepackt in die Shownotes, etc. in LinkedIn-Post. Darf ich, Violette, ich habe das noch gar nicht gefragt, ich glaube, das war jetzt auch für dich wissen, oder die Frage ist nicht vorbereitet oder so, aber darf ich fragen, wie es aus deiner Perspektive war, als wir gefragt haben, ob ihr Bock habt, den Adventskalender zu machen, einfach so ein bisschen so behind the scenes, also egal wie, auch wenn du was Negatives darfst aussagen, aber einfach mal so, dass ihr auch ein bisschen Feedback bekommt. Das wäre super.
Ja, tatsächlich war ich sehr skeptisch am Anfang.
Okay.
Und zwar einfach generell bin ich einfach sehr skeptisch, wenn es wieder um Adventskalender geht, weil meine Ansprüche da einfach so hoch sind. Es gibt einfach viele Influencer-Adventskalender, das ist die Realität.
Ja.
Das Konzept Adventskalender gibt es ja auch schon seit keine Ahnung welchem Jahrhundert. Das ist nichts Neues, das ist nichts Bahnbrechendes im ersten Moment. Und wenn man einen macht, dann muss er halt auch wirklich cool sein. Und deswegen war ich am Anfang schon sehr skeptisch und habe mir schon sehr lange quasi angehört, was ihr könnt und inwieweit ihr mich unterstützen könnt und warum das dann, wenn wir es zusammen machen, wirklich cool werden kann. Und das habe ich dann schon ordentlich quasi hinterfragt und bin nochmal in mich gegangen, weil ich auch wusste, das hatte ich glaube ich auch bei unserem allerersten Call schon gesagt, dass ich das nur machen möchte, wenn es wirklich cool ist. Und ich wäre auch absolut bereit gewesen, quasi die Kooperation abzubrechen, wenn ich gemerkt hätte, okay, nee, das geht mir nicht in die Richtung, wie ich es gerne haben möchte, oder das ist mir nicht gut genug.
Ja.
Also das habe ich auch immer für mich quasi so im Petto gehalten, dass ich das nur machen will, wenn ich das selber ultra geil finde. Weil irgendwie vor allem jetzt nach all den Jahren und quasi auch mit den Followern, so ein ganz arroganter Satz, habe ich es ja auch nicht nötig, zu machen, nur weil ich vielleicht gerade eine Anfrage bekomme oder nur weil vielleicht jemand auch an mir Interesse hat.
Ja.
Wir sagen so oft zu so vielen Dingen nein, dass es mir zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr schwerfällt, nein zu sagen. Das Problem haben ja auch manche einfach, dass sie sich denken, oh, dann ist es aber eine Chance, die mir vielleicht entgeht. Für mich ist das wirklich schon fein, Sachen abzusagen, einfach zu merken, okay, das matcht nicht. Aber deswegen ist es für mich auch normal, dass ich dann länger hinterfrage, ob ich das quasi machen möchte. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das sind doch irgendwie ein paar sehr gute Kontakte und ein paar sehr coole Möglichkeiten. Und das quasi mit, ihr wart auch nicht abgeschreckt von meinen Vorstellungen, wenn ich quasi sagen möchte. Nein. Ich möchte aber etwas, was quasi besser ist als XY.
Das fand ich so geil, als du das gesagt hast. Wirklich.
Ja.
Da ist mein Herz aufgegangen, weil du genau unser Vibe bist. Wirklich.
Genau, deswegen hat das dann doch gematcht. Aber ich war auf jeden Fall am Anfang skeptisch.
Ich glaube, ihr habt euch auch mal einen Adventskalender von uns bestellt.
Ja.
Und ich hoffe, da hat alles geklappt und ihr wart auch mit dem zufrieden wahrscheinlich schon, weil sonst wird man nicht hier sitzen. Ne?
Genau, also das mache ich auch privat sehr, 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 sehr viel, dass ich einfach selber Sachen bestelle, nur um dann so ein bisschen auch die Experience abzuchecken. Und ich möchte auch ganz oft nicht irgendwie als Influencer behandelt werden, sondern wirklich als ganz normaler Kunde und als Kunde die Experience erleben, um mich dann zu entscheiden, ob ich mit der einen oder anderen Marke zusammenarbeiten möchte.
Ich denke, das ist auch das Authentischste.
Richtig,
Und in dem Fall, das war ein anonymer Kauf. Also wir haben das irgendwann später dann mal mitbekommen, dass ihr euch einen Adventskalender in der Zeit, in der wir zum ersten Mal gesprochen haben, das war letztes, war sozusagen im Herbst 2024.
Richtig.
Und Gott sei Dank hat alles geklappt und mit der Logistik und so. Und das war gut verpackt und ihr hattet Spaß mit dem Adventskalender. Super. Ja. Vielleicht noch ein Satz zum Design an sich. Willst du es, soll ich?
Ja, ich hatte schon so ein komplettes Moodboard angefertigt, weil ich habe auch all die Jahre immer wieder Adventskalender auf YouTube ausgepackt. Das war jetzt auch schon so ein bisschen was, wofür ich quasi bekannt war. Ich kannte mich mit Adventskalendern sehr gut aus. Ich hatte schon sehr, 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 sehr viele Adventskalender in der Hand. Kenne von ganz vielen Adventskalendern. Das Prinzip gibt ja auch einfach verschiedene Aufmachungen, wie man so einen Adventskalender präsentieren kann. Und ich hatte einfach irgendwie schon seit so 2 Jahren oder so eine Vorstellung in meinem Kopf. Ich war schon, falls ich mal nochmal einen richtigen Adventskalender rausbringe, dann sollte er so und so sein. Und irgendwie wollte ich einfach so ein Häuschen haben, so ein richtig süßes. Und dann habe ich euch das erzählt. Und dann werde ich auch erstmal immer so angeguckt. Ein Haus? Ja, ich will ein ganzes Haus. Und dann gibt's dann aber schon ein Designteam, das sich quasi der Aufgabe stellt. Und wir sind aber dann auch schon sehr schnell in die richtige Richtung gegangen. Wahrscheinlich auch schon, weil ich so detailliert reingegeben habe, was ich gerne hätte und was eben nicht. Und deswegen ist er halt super, super süß. Ich meine, noch wurde der Adventskalender ja noch nicht rausgesendet. Man kennt ihn ja jetzt nur von mir, so wie ich ihn gezeigt habe. Ja. Aber ich habe schon so viele Komplimente dafür bekommen, auch wenn er einfach bei uns zu Hause rumsteht und irgendwie Besuch da ist und die den dann auch mal so in Real Life sehen. Dann sind alle mal so, oh, das ist der, ach, wie schön. Weil er einfach sehr gemütlich und wohnlich aussieht. Das ist ein richtiges Interior-Piece und er hat einfach eine richtig tolle Größe.
Er ist relativ groß, ja. Und er ist von der Haptik, ich denke, so viel darf ich sagen, schon, also man nimmt ihn in die Hand und man weiß, okay, wow,
ja.
Das ist das Geld echt wert irgendwo. Ja. Also na, das war uns auch wichtig, also wir, wie gesagt, produzieren, konfektionieren komplett alles in Deutschland, in dem Fall im Süden von Deutschland, bei einem Baden-Württemberg, da wird alles gemacht und ich glaube, das ist auch gut so, einfach weil man den Unterschied dann irgendwo auch merkt und
ja, ich merke es auf jeden Fall. Vor allem, wenn man eben ganz viele Produkte in der Hand hatte, dann merkt man sowas.
Genau, insofern ist nicht nur ein toller Adventskalender mit tollem Inhalt, sondern auch ein toller Einrichtungsgegenstand.
Richtig.
Genau, super. Und natürlich auch mit einer Unterschrift drauf und so. Genau, deshalb. Ich glaube, alle, die dir nahestehen, die werden so dann auch im Wohnzimmer stehen haben. Und insofern, ich glaube, jetzt dürfen wir aber echt nicht noch mehr verraten, weil sonst ein bisschen Spannung soll auch noch bleiben. So, fantastisch. Wir haben jetzt einmal sehr viel über Adventskalender gesprochen. Willst du uns mal nochmal zum Abschluss ganz kurz auch in den aktuellen Status quo mitnehmen? Bei dir ist jetzt auch wirklich dieses Jahr wahnsinnig viel passiert. Unternehmerisch natürlich auch privat. Willst du uns da noch ein paar Einblicke geben, wie es gerade ausschaut und vielleicht auch so ein paar Dinge einfach, dass man auch noch ein bisschen über dein aktuelles Leben irgendwo erfährt, das wäre ganz toll.
Ja, also privat ist dieses Jahr wirklich viel bei mir passiert. Ich bin Mama geworden, ich hatte meinen 5. Hochzeitstag und ich bin in ein Haus gezogen. Also quasi super viel, auch so große Lebensveränderungen sind passiert. Und eigentlich wollte ich auch beruflich gar nicht so viel machen dieses Jahr, aber irgendwie kommt es dann ja auch immer anders.
Klar.
Deswegen hatte ich aber auch so ein bisschen den Adventskalender priorisiert, weil das haben wir, also wenn man einen Adventskalender rausbringt, das muss man wirklich immer mehr als ein Jahr vorher anfangen zu planen.
Ja.
Wusste ich quasi schon Herbst 2024, okay, es wird ernst mit dem Adventskalender, das wird dann wohl mein Projekt für 2025 und dann habe ich mir dementsprechend schon jetzt nicht mehr andere gigantische berufliche Projekte reingelegt, weil ich wusste, ich werde da privat einiges zu tun haben, möchte da auch den Fokus drauf legen. Und beruflich war es ja trotzdem immer noch genug, weil der Adventskalender hat uns nämlich das ganze Jahr über begleitet mit Calls und Absprachen und Planung etc. Und ja, es war irgendwie, obwohl ich beruflich so viel gemacht habe, trotzdem ein Jahr, in dem mein Privatleben mehr im Vordergrund stand als sonst.
Ja.
Was ich aber auch sehr, sehr genossen habe und was sich auch sehr erholsam angefühlt hat. Also auch wenn dieses Jahr so krass war eigentlich, fand ich es doch sehr erholsam und entspannt. Ich glaube, das ist so eine Aussage, die wird man nicht unbedingt verstehen, vor allem wenn man irgendwie ein Neugeborenes hatte. Aber irgendwie fand ich die Zeit einfach so wholesome und so sinnstiftend und weil ich eben auch ein bisschen weniger gereist bin, sehr erdend, so viel zu Hause zu sein.
Ja.
Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß nicht wohin, aber es ist der richtige Weg. Und das ist sehr schön.
Ich glaube auch, irgendwo ganz vielen Menschen geht es, also so ging es auch mir in dem Moment, wenn dann der kleine Stöpsel oder die kleine Stöpseline, weiß nicht, oder wie fragen, ist bei dir Junge oder Mädchen?
Ich habe eine Tochter.
Glückwunsch. Ich habe auch einen Sohn, schon ein bisschen älter als deine Kleine. In dem Moment, wenn man das Kind auf dem Arm hat, dann merkt man eigentlich, okay, irgendwie, ja, das, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, war nicht total irrelevant irgendwie. So, und
ja,
jetzt habe ich diese Verantwortung für dieses kleine Geschöpf und das ist einfach so wunderschön, das kann es gar nicht in Worte beschreiben.
Ja.
Auch wenn es sehr viele schwierige Momente und herausfordernde Nächte, vor allem als Mama, vielleicht noch mehr als Vater, gibt. Und insofern kann ich es gut nachvollziehen, was du sagst, dass das dich nochmal geerdet hat irgendwo. Ja,
ja, ja, also wirklich so im sehr positiven Sinne.
Insofern, also wirklich, wirklich schön und Glückwunsch, dass das so gut geklappt hat. Und genau. Super, super. Pläne 2026. Willst du schon irgendwas, darf man schon irgendwas sagen? Hast du schon irgendwas, was du releasen möchtest? Jetzt zum Abschluss so.
Nein, tatsächlich nichts, was ich konkret schon erzählen möchte. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass ich mir einfach nur wünsche, dass es weitergeht wie vorher.
Schön. Ach, das
also
ist
wie jetzt bis jetzt. Und ich möchte auch mal so ein bisschen aus dem Film rauskommen, dass immer alles größer, höher und besser wird. Wahrscheinlich ist es halt auch mein Learning von diesem Jahr, dass es auch mal gut tut, so ein bisschen den Fokus davon wegzulegen und mehr aus eigenem Privatleben.
Ja.
Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass einfach unser Haus richtig fertig wird, wir uns da noch wohnlicher einrichten und dass man so richtig als Familie da ankommt. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, weil ich glaube, jeder, der auch mal ein Hausbau hinter sich hat, der weiß auch, was das bedeutet und wie lange sich sowas ziehen kann.
Ja.
Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel, mal ein bisschen zu entspannen.
Schön. Ja, mein Gott, nach all dem, was du da die letzten Jahre aufgezogen hast, hey, also,
ja.
Also wirklich absolut verständlich. Und ich glaube, das ist einfach auch genau das Richtige mit Blick auf den Nachwuchs, dass man auch einfach die Zeit dann dem Kind widmen will.
Ja, ich bin richtig verliebt.
Einfach verdient. Ja, ja.
Ich bin richtig verliebt in den normalen Alltag. Das ist irgendwie auch, glaube ich, ein seltener Satz, aber ich mag es sehr gerne.
Du, und was man auch sagen muss, ich meine, das Schöne ist ja an deinem Job, das steht ja nicht unbedingt im Gegensatz dazu, dass man dann trotzdem auch seiner Passion, seiner beruflichen Passion nachgeht.
Genau, ja.
Das ist ja jetzt beim Formel-1-Fahrer, vielleicht jetzt oder beim Fußballer oder Fußballerin anders, ne? Aber bei dir ist letztlich das ja ganz gut verbinden.
Ja.
Stark. So jetzt ist heute Friday. Wie bei YouDrive, ich glaube natürlich daran, dass es sich lohnt, im Leben etwas Neues auszuprobieren. Das gilt einerseits natürlich für Kosmetikartikel, Lebensmittel und Getränke, aber andererseits auch für ganz banale Dinge, für Dinge, die man einfach mal in seinem Leben mal ausprobieren kann. Zum Beispiel empfehle ich es jedem einfach auch mal, vielleicht mal ins Kloster zu gehen oder mal eine Auszeit zu nehmen und mal über sein Leben nachzudenken und schauen, wo man hin möchte oder so. Ich frage jeden Menschen, der bei mir zu Gast ist, was denn der Friday's Try-Day-Tipp oder Hack oder Lifehack ist, den der Gast oder die Person empfehlen würde, die bei mir zu Gast ist. Und deshalb wollte ich dich fragen, was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Was sollen sie einfach mal ausprobieren in ihrem Leben? Ob beruflich, privat, kurzfristig, langfristig, was ganz, ganz Kleines, was ganz, ganz Großes. Es gibt nichts gut und nichts schlecht. Hau einfach raus. Was sollen die Leute einfach mal ausprobieren?
Vielleicht einfach mal einen TikTok hochladen. Vielleicht steckt in einem ja doch irgendwie so der geborene TikToker oder Comedian oder Creator generell. Und ich glaube, dass ganz viele vielleicht auch zu schüchtern sind oder sich denken, oh Gott, was denkt denn der oder mein Nachbar oder mein Metzger oder weiß ich nicht darüber, wenn ich jetzt einfach anfange, Sachen hochzuladen. Aber zum Beispiel, als ich vor... wann war das jetzt? 12, 13 Jahren angefangen habe, Sachen auf Social Media hochzuladen. Da wurde man ja wirklich noch angeschaut wie so ein bunter Papagei, wenn man sowas gemacht hat. Hat ja niemand verstanden. Mittlerweile ist da ja auch so die Hemmschwelle schon mal viel niedriger. Und ich würde es einfach mal jedem raten. Einfach mal ausprobieren, gucken, was passiert. Einfach mal für den Spaß für sich, für den Freundeskreis ein lustiges TikTok. Aber vielleicht geht's ja auch viral. Vielleicht legt man dafür auch schon den Grundstein für so eine kleine Influencer-Karriere. Die muss ja auch nicht fulltime sein, aber einfach dadurch lernt man wieder so viele neue Menschen kennen, eine andere Perspektive. Und wenn man es noch nie gemacht hat, dann einfach mal ein TikTok von sich selbst hochladen, über irgendetwas erzählen, was einen selbst beschäftigt.
Okay, ihr Lieben, das heißt, wir haben jetzt zwei Aufgaben. Aufgabe 1, falls ihr es noch nicht getan habt, den Beauty Adventskalender von Julia stellen, Link in den Shownotes. Und zweitens, im Anschluss daran mit dem Adventskalender ein TikTok hochladen. Ihr Lieben, es war wunderschön, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Vielen lieben Dank. Letztes Wort liegt wie immer beim Gast. Julia, bitte.
Ich habe eigentlich gar nichts Besonderes zu sagen, außer dass ich euch einen wirklich wunderschönen Tag wünsche und ich hoffe, dass bei euch auch gerade gutes Wetter ist.